freuen uns sehr, dass wir hier in Halle die Ausstellung zeigen können. Einerseits, weil es eben schon seit 1997 den Wunsch gab, diese Ausstellung zu zeigen. Wir wollen aber in diesem Teil natürlich zeigen, wie es dazu kam, dass mit der ersten Ausstellung ein Nerv in der deutschen Gesellschaft getroffen worden ist, die zu hochemotionalen Auseinandersetzungen und zu erbittertsten Debatten auch innerhalb der Ausstellungsräumlichkeiten geführt hat.
Möge also diese Ausstellung dazu beitragen, sich dieser geschichtlichen Wahrheit zu stellen, auch dann, wenn es für den Einzelnen hier und da vielleicht nachhaltige Erkenntnisse mit sich bringt. Von denjenigen, die sich vielleicht fragen, war denn mein Vater, war denn mein Großvater vielleicht auch an Verbrechen der Wehrmacht beteiligt? Heute wird von keinem ernstzunehmenden und ernsthaften Historiker mehr bezweifelt, dass die Wehrmacht auch Verbrechen begangen hat. Es ist nicht möglich, die Tür zur Geschichte aufzustoßen, ohne dass es knarrt. Now you're getting with it. Mir kommt es nur darauf an, nochmal wirklich klarzustellen, dass die Stadthalle hier eine ganz eindeutige Position hat zur Notwendigkeit dieser Ausstellung und zur Notwendigkeit dieser Ausstellung in Halle. Möge sie dazu beitragen, dass diese unerlässliche historische Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte 58 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, 58 Jahre nach Beendigung des Vernichtungskrieges, der eben von Anfang an, und das ist eine mittlerweile unumstößliche historische Tatsache, als ein solcher geplant und durchgeführt worden ist.
Das Hamburger Institut für Sozialforschung möchte mit diesem Aufbau auf jeden Fall festlegen, dass es falsch war, vor allen Dingen anlässlich der ersten Ausstellung, so zu argumentieren, dass der Vernichtungscharakter dieses Krieges aufgrund einer Gewaltspirale vor Ort, bei dem sich deutsche Wehrmacht und Rote Armee sozusagen nichts schenkten, beruht hat, sondern ganz im Gegenteil auf dem bewussten Verstoß gegen völkerrechtliche Normen und Gesetze vor Angriff auf die Sowjetunion einseitig durch die deutsche Wehrmachtsführung basiert hat.
Und dass aus diesem Grunde heraus niemals ein Abschluss mit der Auseinandersetzung dieses schlimmen Teils unserer Geschichte sein kann. Dass es also aufgeschlossen werden muss für nachfolgende Generationen, dass man sich der Verantwortung stellen muss, gerade dann, wenn es sicherlich nicht ohne Schmerzen ablaufen wird.
Ja, der Volksbund Deutsche Kriegsfürsorge ist ein bundesweit agierender Verein, eingetragener Verein, existiert seit 1919. Er ist in Landesverbände und Kreisverbände unterteilt und ich bin Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für den Kreisverband Halle-Saalkreis, der sich kürzlich gegründet hat im September. Weil auch in Halle Arbeit zu leisten ist, die unter diesem Motto Versöhnung über Gräbern, Arbeit für den Frieden, das ist das Motto, das Leitmotiv des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Auch hier ist solche Arbeit zu leisten, auch hier gibt es einerseits Rechtsradikale, die meinen, nur Helden einen Gedenktag feiern zu müssen und nur deutsche Soldaten, zum Beispiel deutsche Soldaten als Helden feiern zu müssen, pauschal. Und andererseits gibt es auch Bestrebungen, den Volkstrauertag abzuschaffen. Es gäbe keinen Grund zu trauern, das halte ich für fatal. Intentionen des Volksbundes Deutsche Kriegsfürsorge sind aus meiner Sicht nur edel und nur positiv und ich sehe daran gute Möglichkeiten, auch auf Jugendliche, auch gefühlsbetont einzuwirken. Aber diese Vernichtungslager, das waren nun nicht ausdrücklich die von der Wehrmacht betreten worden wären. Also von daher muss man da jetzt auch nicht unbedingt diese Differenzierung bringen, dass die Wehrmacht, dass im Namen der Wehrmacht Verbrechen geschehen sind. Das ist schlimm genug und deutlich genug. Ich glaube nämlich, dass die Wehrmacht sozusagen eine verbrecherische Organisation war. Ich glaube, sie ist eine geworden. Und ich glaube nicht, dass die am Anfang sozusagen genauso eine verbrecherische Organisation gewesen ist, wie es am Schluss gewesen ist. Und das ist auch immer wieder zu sehen, dass eben, dass man den Anfängen wehren muss. Dass man den Anfängen wehren muss, weil sonst kommt auch so eine Dynamik, so eine Eigendynamik rein und dann wird eben ein ja, weiß ich sagen, im Voll der Krieg, ja, aber die Wehrmacht waren eigentlich am Anfang, ich sage, der Krieg, ich will jetzt gar nicht vom Krieg sprechen, sondern 1933, als die Nazis an die Macht gekommen sind, ist doch eine gute Wehrmacht, aber auch mit solchen platten Sprüchen. Das ist doch platte Sprüche, aber die verbrecherische Organisation, es gab ja auch Stauffenberg zum Beispiel. Es gab ja noch eine ganze Menge Offiziere, die mit Stauffenberg gemeinsam gehandelt haben. Also, ich habe doch nicht gesagt, dass das ein edler Mensch war, aber es war jedenfalls so schwierig dann zu sagen, dass sie von Anfang an eine verbrecherische Organisation gewesen sein sollte, die Wehrmacht. Das glaube ich nicht und das ist eben auch eine Lehre für mich, gerade aus dem ganzen Dritten Reich, dass man wirklich den Anfängen lehren muss, weil mitunter Dinge dann sich entwickeln, die man am Anfang vielleicht noch nicht so...
Das sind die einfachen... Sorry. Ja, ich möchte jetzt gerne Zäsur setzen, meine Damen und Herren.
Bitte eins muss ich noch sagen dürfen.
Aber ganz
eins
kurz.
Muss ich noch bitte sagen dürfen, das ist nämlich... Dass genau das der positive Aspekt ist an dem Soldatenfriedhof, wo die Soldaten von der Schlacht um die Seeler Höhlen begraben sind. Da liegen die Sieger und die Verlierer.
Die Wehrmacht war keine saubere Armee, war nicht unschuldig. Das ist ja auch das, was heute dann die Nazis und die Rechten, die sogenannten Ewiggestrigen, nach wie vor auf die Palme bringt. Aber das ist heute kein Problem zu sagen, nachdem sich die Bundeswehr selber zum Beispiel heute in die Tradition der Widerstandskämpfer aus der deutschen Wehrmacht und aus den deutschen Offizierskreisen beruft. Und man verurteilt vor allem, das wird immer ganz sauber differenziert, man verurteilt die Wehrmacht als Organisation, das wurde übrigens auch schon in den Nürnberger Kriegsprozessen gemacht, da wurde auch schon die Wehrmacht als Organisation als verbrecherisch bezeichnet. Aber man sagt auch, die Einzelnen sind zwar zu Verbrechern geworden, aber wir wollen sie nicht verurteilen. Und das führt dazu, also im Rande dieser Wehrmachtsausstellung, ich habe das zum Beispiel in Marburg bei der alten Wehrmachtsausstellung erlebt, dass dann sogenannte gewandelte Wehrmachtssoldaten und auch durchaus SS-Mitglieder eingeladen werden und über ihre Erfahrungen berichten. Und diese Veranstaltung in Marburg zum Beispiel hat sehr exklusiv gezeigt, dass eine Tochter eines Auschwitz-Überlebenden, die dann gesagt hat, aber das kann doch nicht sein, dass hier ein SS-Mann einfach unkritisiert von seinen Erfahrungen redet und hier sagen kann, dass es furchtbar schrecklich an der Front war und von Auschwitz nicht reden will, dass diese Frau dann gebeten worden ist, also sehr vehement gebeten worden ist, den Raum zu verlassen, weil man ihre Meinung nicht hören wollte.
Die Wehrmacht dem gegenüber stellte eine Institution dar, die ein Querschnittsthema war. Das heißt, dass wir hier also auf einmal mit dem Opa, mit der Oma konfrontiert wurden. Und zwar jetzt nicht, ist der eigene Opa unbedingt schuldig, aber das Problem ist, glaube ich, dass man sich dann auch mit dem Wesen des totalitären Staats auseinandersetzen muss, der eben bis in die Wehrmacht, bis in private Nischen hineinreicht. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass diese meiner Meinung nach gut gemachte Ausstellung so befeindet wird, dass man gezwungen wird, sich auch mit Sachen auseinanderzusetzen, die sonst, beispielsweise so eigentlich nicht thematisiert werden.
Das, denke ich, ist, wo wir immer noch in einem öffentlich-politischen Aushandlungsprozess sind, ob wir sozusagen das als politische Symbolik akzeptieren, dass wir Soldaten in Ehren bestatten, die zum Teil sicherlich arme Schweine waren, in Teilen ihres Lebens aber, und das wissen wir nicht, auch Schweine waren, ob wir das dann akzeptieren als öffentliche politische Symbolik der Bundesrepublik oder eines quasi offiziösen Organs wie das Volks- und Deutsche Kriegerfürsorge, alle gefallenen Wehrmachtssoldaten in Ehren zu bestatten. Nur so zu tun, als ob es diesen Konflikt nicht gäbe, das empfinde ich immer noch als unbefriedigend und empfinde ich in gewissem Maß auch als verlogen, wie wir mit der Vergangenheit umgehen.
Das ist so, die Soldaten, die dann in den Wald, in den Kriege gefallen sind, meinen sie, die sind alle mit Hurra dahin dran. Das wissen doch ganz genau, dass das so nicht ist. Dass sehr viele von denen viel lieber zu Hause geblieben wären. Und warum soll man das nicht machen? Ja, wenn sie das nicht wissen wollen und wahrnehmen wollen, dann lassen sie es einfach. Sie müssen das nicht. Aber dann müssen sie sich fragen, wie es mit ihrer Erinnerungskultur aussieht. Das ist auch die Wahrheit. Und warum sollte man den solchen Soldaten nicht an das, was man sich als Mensch halt traditionell so vorstellt, ein ehrenhaftes Grab geben? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Geht es da um eine kollektive Entschuldung durch den Staat, der Verantwortung übernimmt?
Ja, sie haben doch nur die Bilder, nur die sind veröffentlicht worden von der Propaganda. Fragen wir doch mal hier. Da sind doch sehr viele Soldaten auch nicht mit fliegenden Fahnen in den Krieg gezogen, sowas Albernes. Also, da würde ich jetzt den Geschichtsprofessor mal als Hilfe bitten, dass das tatsächlich wahr ist und dass man das, ja, wenn man sowas in Zweifel stellt, also dann brauchen wir ja nicht weiter reden, ganz ehrlich. Naja, also muss es wird aber schwer.
Wer, wie, das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?
Dokumentieren, dass es eben falsch ist zu meinen, das Befehls- und Gehorsamsverhältnis sei so starr gewesen, dass der einzelne Soldat sich einem verbrecherischen Befehl nicht habe entziehen können.
Ja, das ist ein ziemlich interessantes Phänomen, dass die deutsche Erinnerungskultur die Fähigkeit hat, kritische Impulse und Versuche zu absorbieren. Und ich denke, ein Beispiel dafür ist die Wehrmachtsausstellung, ist gerade die Perspektive auf die Täter, die Täterforschung. Und ich würde sagen, dass der heutige Schwerpunkt, der zunehmend auf der Rede von den Deutschen als Opfer liegt, also die ganze Rede über die Bombenkriege und über die Vertreibung und sonst was alles, eine direkte Folge von dieser absorbierten Täterforschung ist.
Man kann nicht pauschalieren, man kann nicht sagen, es waren unsere Väter. Freilich, irgendeiner von unseren Vätern war es, aber wer wirklich, ist die Frage, wollen wir das eigentlich wirklich wissen? Wer von unseren Vätern jetzt tatsächlich an einer Erschießung teilgenommen hat und dann nicht solche Fragen?
Der einzelne Vater ist doch nicht wichtig, sondern unsere Vätergeneration, die haben die Verantwortung, die wir weitertragen müssen.
Ja, natürlich, ganz bestimmt, keine Frage. Also, was lachen Sie denn da? Das ist doch...
Wissen Sie, warum ich weiß, dass ich recht habe? Weil ich den großen Wagen fahre und Sie den kleinen Wagen fahren. Eine nationale Psychose.
Okay, also vor 45 waren alle Nazis, aber Opa war kein Nazi. Also ich glaube, das ist von...
Wir sind das Volk, aber wer soll das sein? Schmeißt die Grenze uns zusammen
oder bleibt ihr allein?
Ja, ja, vergiss nie die Heimat,
da wo deine Siege stand.
Denn du findest in der Fremde
kein zweites Heimatland.
Hat meine Oma mal gesagt,
das konnte und wollte ich nie verstehen.
Das klingt extrem nach Jugend und Boden,
doch gedacht, unangenehm.
Wenn ich alleine nicht mal eins bin,
dann wohl zu kurz gedacht.
Und wenn da gibt, dann jemand ernst macht,
nö, den Tag noch Wunder.
Bei mir wäre es nicht gefragt. Ich bin zwar eine Generation, die damals Kind war. Zum Kriegsende war ich 5 Jahre alt. Ich habe sehr viel, obwohl ich Kind war, Tote gesehen. Sowas bleibt hier in einem drin. Und ich finde, man sollte den jungen Leuten sowas ruhig erzählen. Vor allen Dingen, wenn wir Nazi auf dem Arsch sind. Da kommt ja die Pflanze gut hoch.
Ja, also es war nicht so schlimm wie ein KZ-Besuch, aber schon in der Art Trauer und ja, Wut.
Ich wurde am 29. November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine ganz große Demo der Rechtsradikalen geben. Es gibt den Aufruf der Gegendemo und das wird wieder so richtig, ja,
wird wieder zu Kämpfen führen, die aus meiner Sicht ziemlich sinnlos sind, weil da Leute aufeinander knallen, die das genau wollen.
Eine nationale
Ehrlich? Ja, was meinst du? Ich habe jetzt keine neuen Erkenntnisse herausgewonnen, um meine Lebenseinstellung zu ändern. So nun wirklich nicht. Also, das wäre übertrieben. Ich habe das schon gewusst, dass das alles passiert.
Wissen Sie noch nicht, was, dass ich recht habe? Weil ich den großen Wagen fahre und Sie den kleinen Wagen fahren. Eine nationale Psycho.
Jetzt kommt nicht, was ich dazu sagen soll.
Eine nationale Psychose.
Und wir Ihren Appell, die Geschichte nicht zu vergessen und dafür zu sorgen, dass Auschwitz nicht zu einer kleinen Episode in der Geschichte wird.